Gespräch zu sehr abgelenkt wird, der fährt in den Graben. Wer Ostern zu sehr vom Osterhasen abgelenkt wird, verpasst das Wichtigste, das zentrale Ereignis der Menschheitsgeschichte. Und das zu verpassen, ist tatsächlich lebensgefährlich. So mal zum Nachdenken. Ich mag Schokolade, aber die gibt es auch in Lammform, finde ich schöner. Und eine Umfrage des Forsa-Instituts, eine jüngste Umfrage, hat ergeben, dass 54% der Deutschen wissen, dass Jesus am Karfreitag gekreuzigt wurde und dann Ostern von den Toten auferstanden ist. Hat mich doch beruhigt, noch die Mehrheit. Aber 20% sind davon überzeugt, dass beide Feiertage nur auf die Kreuzigung zurückgehen. Die also den Auferstehungscharakter von Ostern nicht internalisiert haben, nicht verstanden haben, nicht zu eigen gemacht haben, vielleicht auch nicht mal kennen. Und 12% denken nur, die Auferstehung wird gefeiert. Weitere 12%, in den neuen Bundesländern sogar 28%, wissen überhaupt nicht, was der Bibel nach an Ostern und Karfreitag geschehen ist. Ja gut, und 41% unseres Volkes glaubt nicht an die Auferstehung. Ich hätte die Zahl sogar noch höher geschätzt, wie auch immer. Das ist die Forsa-Studie zu Ostern. Ihr wisst ja, zu Ostern kommen all die großen Zeitungen mit Leitartikeln, warum Jesus nicht wirklich gelebt hat und all das Zeug. Jedes Jahr dasselbe, merkt ihr? Auch dieses Jahr, eben hat mir jemand erzählt, gab es auch wieder so einen Artikel, das Gewand von Jesus und irgend sowas wäre nicht authentisch. Also, ja gut, was glaube ich, ne? Ich möchte jetzt mit euch einen kurzen Videoausschnitt anschauen. Er ist nicht so österlich und vielleicht stört sich der ein oder andere jetzt ein wenig daran. Ich bitte euch aber abzuwarten, bis ich das, was dazu gesagt habe, bevor ihr euch dann wirklich ärgert. Weil Ärgern verbraucht sehr viel Energie und okay. Und diese Frucht wollten sie unbedingt haben. Da wollten sie nicht von lassen, die wollten sie probieren. Entgegen aller Warnung. Und das war natürlich nicht so harmlos wie das Filmchen, was wir da gesehen haben, hatte aber eine ähnliche Auswirkung. So wie diese kleine Nuss, diese riesen Auswirkung hatte, dass letztendlich ein Eisberg sich teilte und was auch immer für Katastrophen passiert sind oder nachher eine Insel mit einem Vulkanausbruch. Was ganz Ähnliches ist damals geschehen, als Adam und Eva diese Sünde getan haben. Diese Sünde, für die wir ja alle immer noch bezahlen. Wir müssen alle noch sterben, auch wenn wir von neuem geboren sind. Der Tod ist eingekehrt durch Adams Sünde bis heute. Eine scheinbar kleine Verfehlung mit einer großen Wirkung. Und ich habe den zweiten Abschnitt deswegen zeigen lassen, weil auch heute, Jahrtausende später, derselbe Fehler getan wird. Überall auf der Welt, in allen Generationen, in allen Ländern, allen Rassen, überall wird derselbe Fehler gemacht. Ich halte fest, was ich will. Und ich frage nicht danach, was Gott will. Und die Katastrophen sind auch immer wieder dieselben. Es sind nicht Vulkanausbrüche im Materiellen, aber es sind sehr wohl große Probleme. Ehen gehen kaputt, Familien gehen von Teufel, Länder gehen in Kriege rein und Diktaturen entstehen und alles Mögliche passiert letztendlich durch diese Haltung des Menschen, die unverändert noch fortbesteht. Und dafür fand ich diesen Film total süß. Er drückt es aus, nicht ganz so ernst, weil man kann es kaum ertragen, wenn man das wirklich im Detail bedenkt, diesen Gedanken, was da immer noch geschieht. Aber Ostern ist ja ein Schlüssel, der Schlüssel gewesen, für uns da wieder rauszukommen. Die Leitbibelstelle für heute steht in Römer 8, und zwar der Vers 31. Paulus fragt, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Diese Schriftstelle beschäftigt mich schon ziemlich lange. Und ich hätte die Predigt heute auch nennen können, wer? Fragezeichen. Es ist eine der wenigen Fragen im Universum, die nie beantwortet wurde. Nie konnte jemand aufstehen und konnte sagen, ich. Denn wenn Gott für dich ist, ist kein Platz mehr für den, der gegen dich sein will. Er hat keine Macht mehr. Ich könnte genauso gut jetzt predigen über Demut oder Hochmut. Wenn Gott mir sagt, dass er den Stolzen widersteht, dann gibt es eine Antwort auf das Wer. Denn dann ist Gott nicht für uns, sondern Gott widersteht uns. Und dann kann uns einiges passieren. Aber Gott sagt gleichzeitig in derselben Schriftstelle im 1. Petrus 5, dem Demütigen aber gebe ich Gnade. Hast du dir darüber nachgedacht, wie wichtig, wie entscheidend dieser Unterschied für dich sein kann? Stolz oder demütig zu leben? Ich rede jetzt nicht von religiösem Verhaltensstil oder sowas, sondern von einer Kerneinstellung und Ausrichtung unseres Herzens, die überhaupt erst Ostern richtig möglich wurde für uns. Demütig gleich Gnade von Gott. Türen gehen auf, die du vorher nicht mal gesehen hast. Und dann kannst du diese Stelle zitieren, jederzeit. Wenn Gott für mich ist, wer? Kannst du rufen, wer? Wo ist jemand, der gegen mich kann? Wo? Wenn Gott für mich ist, niemand kann Gott widerstehen. Amen. Wenn Gott der Größere ist in dir, niemand ist größer als Gott. Der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist und der in der Welt herrscht. Der in uns ist größer. Das alles ist in diesem Kontext enthalten. Dieser Aussage hier gehen einige Erklärungen voraus. In den vorherigen Versen. Und die möchte ich uns jetzt mal ein bisschen näher bringen. Ich möchte mit euch lesen die ersten vier, oder Verse 2 bis 4. Wer keine Bibel dabei hat, kann auch hier mitlesen, insofern das groß genug geschrieben steht. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Wir wissen, Sünde und Tod kamen durch Adams Fall im Paradies überhaupt erst auf diese Welt. Und sie kommen durch den damals vollzogenen Herrschaftswechsel. Adam und Eva verlieren ihr Vorrecht über die Erde und treten es an den rechtmäßigen Herrn Satan ab, der bis heute rechtmäßig Herr bleibt, allerdings zeitlich befristet. Habt ihr das Buch auch zu Ende gelesen? Wir gewinnen. Es ist immer wieder schön, das zu sagen. Von da an, von diesem Moment der Ursünde an, war die Menschheit sehr stark beschäftigt mit Sünde, was nichts anderes bedeutet als Zielverfehlung. Generation für Generation war damit beschäftigt, dass sie eigentlich wussten in ihrem Herzen, wir verfehlen permanent das Ziel. Wir kommen nie da an, wo wir eigentlich für bestimmt waren. Diese Sehnsucht nach Gott, die in jedem Menschen einfach drin ist, die man versucht zu decken über Esoterik oder über irgendwelche spirituellen Erfahrungen, über körperliche Erfahrungen, vielleicht Sex oder Sport oder Ernährung. Du merkst, es ist nicht das, was es ist. Es hat nicht die Frucht, die du suchst. Ich glaube, hier sitzen ganz viele, die das gemerkt haben irgendwann. Ich habe es auch irgendwann gemerkt. Das Original ist unübertroffen. Jesus zu kennen ist die Antwort auf all diese Fragen unseres Geistes und auch unserer Seele, die uns permanent vorher beschäftigt haben. Aus Sünde heraus entstanden alle Leiden, die wir kennen. Krankheiten, Armut, Ungerechtigkeit, Beziehungskrisen, Finanznöte, Würdelosigkeit, Erniedrigung, Rebellion, Hass, Stolz und vieles mehr. Alle diese Dinge entstanden ursprünglich aus der Tatsache, dass Gott keine Rolle mehr im Leben von Menschen spielte. Gott war außen vor. Was ich will, zählt. Und sind wir doch mal ehrlich, selbst als Christen ist das doch immer wieder der Ruf, den unser Fleisch uns entgegenbrüllt. Aber du willst das doch gar nicht, jetzt so früh aufstehen, um mit Gott zu sprechen. Hast doch gar keinen Bock, Sonntagmorgens im Gottesdienst zu fahren, schläft man doch viel lieber. Und Zehnten geben, Moment mal, ich kann das Geld sehr gut selbst gebrauchen, gibt einen schönen Urlaub. Ist es nicht so? Also mich ruft es manchmal. Die Frage ist, wie wir antworten. Geistliche Dinge, sagt uns auch Paulus, müssen geistlich betrachtet und beurteilt werden. Ich sage nicht, dass es bei deinem Problem heute der direkte Grund ist, aber es ist der indirekte Grund für jedes Problem, was wir haben auf der Welt. So entstand das Gesetz, wo wir gerade gelesen haben, der Sünde und des Todes. Es ist geschrieben und unterschrieben und abgezeichnet und im Garten Eden. Dort entstand dieses Gesetz durch den Sündenfall Adams. Jeder Mensch außerhalb einer lebendigen Gottesbeziehung ist diesem Gesetz unterworfen. Das wissen wir selbst, wenn wir nicht als Christen geboren wurden. Das wird ja niemand. Es wird zwar an vielen Auswirkungen herumgedoktert, aber solange das Herz eines Menschen nicht Jesus Christus aufgenommen hat als Zentrum, bleiben die vergiftenden Ursachen bestehen, die immer wieder auf uns zugreifen. Das war die schlechte Nachricht. Ich bin ja heute da, um über Ostern zu sprechen. Und Ostern ist eine gute Nachricht. Aber wenn wir die schlechte Nachricht nicht wirklich verstanden haben, nämlich dass wir ohne Christus auf ewig verloren sind, dass wir durch unsere eigenen Sünden unfähig gemacht wurden, jemals ins Reich Gottes hineinzukommen, jeweils eine Ewigkeit mit Gott zu verbringen, jeweils Gott schon in diesem Leben überhaupt hören zu können, erleben zu können, mit ihm zu leben. Wenn wir das nicht verstanden haben, ist Ostern für uns nur ein frommes religiöses Fest, wo man halt mal in die Kirche geht oder was weiß ich, einen Osterbraten macht oder sich ein paar Osterglocken holt oder keine Ahnung, einen Osterhasen, das gefährlichste Tier der Welt. Ich muss diese schlechte Nachricht verstanden haben. Und solange ich das nicht habe, ist eine Bekehrung nicht möglich. Du kannst zwar ein Bekehrungsgebet sprechen, du kannst so tun, als ob du kannst Dinge nachmachen, die andere tun, aber du wirst niemals Christ sein dadurch. Sondern eine Betroffenheit zu erkennen, ja, das stimmt. Ich spüre das ja auch in meinem ganzen Leben. Es ist überall zu greifen. Wenn du das mal verstanden hast, wirst du es überall um dich herum sehen. Der Teufel ist jemand, der wie eine Verblendung, wie eine Blindheit auf die Menschen gelegt hat. Das ist scheinbar nicht sehen. Und deswegen hat Gott gesagt, ihr seid nur aus einem Grund noch hier auf diesem Planeten, nämlich damit ihr hingeht und die gute Nachricht predigt, verkündigt und dann Jünger macht und dann diese Jünger tauft, dass sie auch wieder hingehen und predigen. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Es gibt keinen anderen. Bei Gott ist es viel schöner, auch wenn wir uns das jetzt vielleicht noch nicht so im Detail vorstellen können. Ich lebe auch sehr gern. Aber das ist der Grund, warum wir hier sind, damit wir die Decke von den Menschen wegnehmen, die der Teufel drüber gespannt hat. Denn das Wort Gottes wird immer das tun, wozu es gesandt wurde, sagt das Wort über sich selbst. Die gute Nachricht ist, Christus starb für dich und für mich. Er stellte ein neues Gesetz auf, das ebenso beständig und gültig ist wie das Gesetz der Sünde und des Todes, dem wir vorher alle unterstellt waren, ob wir wollten oder nicht, ob wir es glaubten oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Und dieses Gesetz ist das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus. Eine völlige Umkehr der ganzen Gesetzmäßigkeiten des alten Gesetzes hat stattgefunden. Geist und Leben statt Sünde und Tod. Vielleicht kann man es so darstellen. Ich bin hier und da mal in den USA drüben und die Vereinigten Staaten haben, ich weiß nicht, ein paar 40 oder 50 Bundesländer, so genau kriege ich es nicht hin. Eine Menge Staaten auf jeden Fall, mehr als die EU Mitgliedsländer hat. Und obwohl es ein Land ist, hat jeder Staat eine gewisse Autonomie, eine eigene Gesetzgebung. Florida sieht die ganz anders aus als in Texas. In Texas wieder anders als in Washington. Und es kann sein, dass wenn du, ich kenne jetzt nicht genau die Regelung, was in welchem Land passiert, aber dass du zum Beispiel, wenn du von Florida nach Oklahoma kommst, mittlerer Westen, und in Florida gilt die Todesstrafe für ein Gesetz. Und du hast tatsächlich gegen das Gesetz verstoßen. Du bist also eigentlich schuldig, zu sterben. Und du fliehst jetzt. Du fliehst nicht außerhalb der Stadt, du fliehst einfach in einen anderen Bundesstaat. Du fliehst nach Oklahoma und Oklahoma hat eine andere Gesetzgebung. Und in Oklahoma wird deine Straftat nicht weiter verfolgt, weil sie nicht auf eigenem Hoheitsgebiet stattgefunden hat. So alte Krimis von den 70er, 80er Jahren, die gehen immer wieder darum, dass man die Grenze erreichen muss und dann ist man in der Sicherheit, weil dann darf die Polizei mich nicht mehr verfolgen, weil da ja eine andere Polizei ist. Und die verurteilt mich nicht. So ähnlich ist es eigentlich mit diesen beiden Gesetzen. Wir haben gelebt in diesem Land, wo das Gesetz der Sünde und des Todes herrschte und wir waren diesem Gesetz nach absolut schuldig und es gab auch keine Chance, das je zu ändern. Aber dann gibt es diesen anderen Bundesstaat. Ist noch ein kleinerer. Ganz neu gegründet, vor 2000 Jahren. Da herrschte das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus. Und wer es schafft, die Grenze zu überschreiten, ist in Sicherheit. All die Schuld, die vorher war, wird hier nicht mehr erinnert, wird nicht mehr anerkannt. Weil ich habe Vergebung bekommen. In diesem neuen Gesetzesgebiet. Und ich sage dir ganz ehrlich was. Wer das einmal erlebt hat, ich meine wirklich richtig, nicht so nachgemacht, sondern wirklich von Herzen erlebt hat, der geht nie mehr zurück. Nie mehr. Und wenn dieses alte Gesetz ruft und erinnert, dann schicke ich es weg. Dann sage ich, du hast nichts mehr mit mir zu tun. Ich bin eine neue Kreatur. Ich habe ein neues Bürgerrecht bekommen. Oh, ist das gut. Das ist gute Nachricht. Jesus starb für unsere Krankheit und unsere Sünde, lesen wir in der Bibel so oft. Das heißt, in diesem neuen Gesetz ist eigentlich kein Platz für Krankheit und für Sünde. Es ist nicht das Ziel, nicht der Inhalt dieses neuen Landes, in dem wir leben. Jesus sagte, ich bin gekommen, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen, um zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen, Öffnung des Kerkers für die Gebundenen und auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Er hat gesagt, ich habe eine neue Gesetzgebung beschlossen. Mit dem Vater und dem Heiligen Geist zusammen. Und dieses neue Land sucht Bürger, die das wollen. Heilung, Befreiung, Erlösung, Errettung, rausholen aus Knechtschaft, aus Gewohnheiten, aus sündigen Dingen, die Familien zerstören. Jesus zerstörte also alle aus dem Gesetz der Sünde und des Todes resultierenden Werke, indem er die eigentliche Ursache, eben dieses Gesetz, für die außer Kraft setzte, die in dem neuen Bundesstaat, den er schuf, übersiedelten. Das alte Gesetz ist noch intakt. Es funktioniert auch noch. Es besteht nach wie vor, nur nicht mehr für dich, wenn du Christus in deinem Herzen hast. Und jetzt sag doch mal im Ernst, wenn ich das verstanden habe, was gibt es Leichteres, als davon zu reden, mit Leuten, die in dem anderen Bundesland noch sind, wo ich früher auch war. Und ich weiß genau, ich kenne den Unterschied. Ich habe ja beide erlebt, beide Nationen. Und ich weiß, das ist ein Riesenunterschied. Und ich weiß, nie mehr will ich da zurück. Ich weiß, hier habe ich alles, was ich brauche. Und da hatte ich nichts. Deswegen ist Evangelisation nie ein Druckpunkt. Wenn ich das nur mache, weil mir das irgendjemand ständig um die Ohren haut, du musst, ist es keine. Dann ist es eine gesetzliche Handlung. Aber wenn ich es mache, weil ich ja weiß, das ist wahr. Ich habe das früher immer verglichen mit einem Lottogewinn. Ich spiele jetzt kein Lotto, ich halte auch davon nichts. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wüsste, jeder von euch hätte im Lotto gewonnen. Ein Sechser, ich wüsste es. Ihr hättet alle eure Millionen zu Hause, das Häuschen wieder bezahlt, die nächsten Urlaube finanziert, die Ausbildung der Kinder gesichert. Wenn ich das wüsste, und ich wüsste, ihr müsst das aber einlösen, und ihr wüsstet es nicht aus irgendeinem Grund, wer wäre ich, wenn ich nicht hinginge, würde sagen, okay, ich gehe schon, gib den Schein ab. Du hast es geschafft. Ist doch nichts anderes, oder? Wenn wir von diesem neuen Bundesstaat reden. Es ist nichts anderes. Es kostet nichts. Es ist absolut frei. Aber ich muss davon wissen. Ostern ist das große Erinnerungsfest für mich. Immer wieder mich daran zu erinnern. Ich kann es mir einfach nicht leisten, es zu vergessen. Ich brauche es ja für mich auch. Immer wieder neu. Ich muss mir selbst immer wieder sagen. Ich habe eben meine Bibel höher gehalten als viele von euch. Weil ich hungrig bin. Und ich wollte sagen, ich predige auch für mich. Jedes Mal, wenn ich hier stehe, erinnere ich mich selbst an Dinge, die ich wohl schon weiß. Aber das Wissen hier hat keine Kraft, wenn es nicht ins Herz kommt. Wenn es nicht mein Herz verändert, wenn es mich nicht weich und formbar macht für den Geist Gottes. Das ist der Punkt. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist die Osterbotschaft, ihr Lieben. Da ist alles drin. Dieses alte Gesetz war nur durch den stellvertretenden Sohn Gottes, den stellvertretenden Tod des Sohnes Gottes, außer Kraft zu setzen. Nur so. Keine Leistung von dir oder von mir hätte das je geschafft. Gott selbst musste Mensch werden. Ihr Lieben, Ostern ist das Wichtigste aller Feste für die Christen. Es ist wahr, ohne Weihnachten hätte es kein Ostern gegeben. Aber ohne Ostern wäre Weihnachten sinnlos und nutzlos gewesen für uns. Wir hätten ein schönes Buch, ein paar schöne Geschichten, aber es hätte keine Kraft gehabt. Denn die Auferstehung, ihr Lieben, die Auferstehung ist die Unterschrift des lebendigen Gottes unter jedes Wort, was Jesus gesagt hat, was er uns mitgegeben hat. Das ist es, die Unterschrift. Das ist die Bestätigung, wo Gott uns sagt, ja, es stimmt. Haltet euch dran. Warum musste Jesus nicht nur den Zwölfen erscheinen? Wäre doch einfach gewesen. Die hätten es auch weiter gepredigt. Nein, er erschien bis zu 500 Personen auf einem Platz. Und nicht nur einen Tag, 40 Tage lang. Erschien er Menschen, aß mit ihnen, ging spazieren. Er wollte, dass es viele wussten. Dass nicht irgendeiner nachher erklärt hat, das ist nur eine Lüge der Frommen. Dieses Gesetz wurde nie ein Automatismus. Das in Christus sein ist der Schlüssel zum Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus und in die damit verbundene Freiheit hinein. Versuch nicht, ohne diesen Schlüssel da hineinzukommen. Es funktioniert nicht, die Tür wird verschlossen bleiben. Wie sehr du dich auch bemühst, wie sehr du auch religiös versuchst, dort hineinzukommen, vielleicht mit guten Werken oder mit viel Geld, es wird nichts, aber auch gar nichts öffnen können. Christus ist der Schlüssel. Und darum ist das Kreuz leer. Der erste Ostergruß, ich habe es gelesen gestern oder heute noch, er ist wahrlich auferstanden. Das war der erste Ostergruß. Nicht hast du das Nest schon versteckt. Er ist wahrlich auferstanden. Er lebt. Halleluja. Ich bin begeistert darüber, wirklich begeistert. Was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist? Wer gegen uns? Es ist nicht zu beantworten, diese Frage. Wow. Lasst uns doch mal die neue Gesinnung anschauen. Das ist jetzt zu viel Text, den lese ich euch einfach nur vor. Habe ich keine Folie dabei. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Ich lese aus den Versen 5 bis 17. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod. Die Gesinnung des Geistes, aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch? So ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder, nicht im Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes und Töchter Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. War es für uns normal, ehe wir Christus als unseren Herrn angenommen haben, dass wir unser Leben autonom gelebt haben? So wissen wir doch jetzt, dass zur echten Freiheit Jesu Christi. Er selbst in unseren Entscheidungen die absolute Mehrheit hat. Ist es nicht so? Dachten wir vorher, Autonomie ist der Schlüssel? Wir selbst bestimmen, was wir wollen, was wir tun, was wir glauben wollen? So sollten wir als Christen erkannt haben, dass wenn Gott nicht die absolute Mehrheit in unseren Entscheidungsfindungsprozessen, welcher Art auch immer, das ist nicht nur sonntags in der Kirche, es ist nicht nur in unseren Gebetszeiten, es geht um deinen Arbeitsplatz, es geht um die Wahl deines Ehepartners, es geht um den Beruf, den du vielleicht lernen sollst oder wo du dich hinbegeben sollst. All diese Fragen, die sehr praktisch sind, hat Gott die absolute Mehrheit oder hast du sie noch? Ich sag dir nichts Neues damit, wenn du sie noch hast, gib sie ab, sonst wirst du dein Auto noch ein paar Mal gegen den Baum fahren und wirst nie recht wissen, warum. Gott kennt die Bäume, weißt du, er hat sie gemacht. Also jetzt nicht die Krisenbäume, aber er weiß, wie wir unser Auto lenken sollten, er weiß, wo wir eine Umleitung nehmen sollten, damit wir tatsächlich da ankommen, wo wir hingehören. Ist es nicht so? Wenn ich ihn zu meinem Navigationssystem mache, komme ich sicher an. Weil das will er sein. Ich habe so ein Teil im Auto. Das ist toll. Das zeigt mir, wo ich links und wo ich rechts abfahren muss. Ich brauche nicht ständig auf die Karte gucken und verfahre mich dann noch. Und Gott ist unser Navigationssystem in allen Fragen unseres Lebens. Wenn wir nur fragen und bereit sind zu hören und auch bereit sind, Entscheidungen abzuwarten, bis wir Klarheit über etwas haben. Der Geist der Furcht und Angst, der mitbekommen, der nicht mehr uns ist, der aber unter dem Gesetz der Sünde und des Todes wirkte, hat nun nicht länger Macht über unser Leben. Ich habe die letzten Wochen viel in allen Gelegenheiten darüber gesprochen, dass wir keinen Geist der Furcht empfangen haben, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Zucht. Ich habe darüber gesprochen, dass Angst, Furcht nicht in der Liebe ist. Es ist kein Abteil, was uns gehört. Wir haben damit keinen Vertrag mehr. Wenn du noch vor etwas Angst hast, geh zu Gott und hol dir das ab, was dir gehört, Freiheit von Angst. Angst ist eine Knechtschaft. Angst ist zutiefst teuflisch. Die versucht uns klein zu halten, unbedeutend zu halten, für Gott ungeeignet zu halten, dass wir nichts wagen für ihn. Gott sucht kühne Männer und Frauen, weil er hat kühne Ideen. Und er hat Pläne für jeden Einzelnen von uns. Er wartet nur darauf, ob wir seinem Wort mehr vertrauen oder der Angst, die uns manchmal leben will. Wie wir mit dieser Angst umgehen. Wollen wir sie behalten? Lassen wir sie los? Keine Angst vor Strafe. Keine Angst zu versagen. Keine Angst vor Dingen, die den Leib töten können. Krankheiten, der Tod. Keine Angst vor einem fernen und unberechenbaren, scheinbar willkürlich handelnden Gott. Keine Angst hat mehr ein Recht an unserem Leben, es sei denn, wir geben es ihm. Ängste sind Reaktionen auf Liebesdefizite, oft schon in frühester Kindheit. Sie entstehen fast alle nach demselben Muster. Ein guter Berater kann dir helfen, da hineinzugehen und diese Ängste ein für alle Mal mit geistlichen Mitteln abzuschneiden. Und da hineinzukommen, wo du hinein sollst. In Liebe, in Kraft und in Zucht. Vergiss nie, Angst nennt Gott immer einen Lügner. Mit diesem Satz, den du merkst heute, ist es schon viel. Angst nennt Gott immer einen Lügner, weil sein Wort sagt was anderes aus. Angst vor finanzieller Not kann mein Herz ganz, ganz zittrig machen. Aber Gottes Wort sagt, dass er mein Versorger ist. Wenn ich also der Angst mehr glaube, als dem, was er mir sagt, nämlich er sagt mir zu, ich werde um alles sorgen, sei ihm nichts besorgt. Wie oft steht das in der Heiligen Schrift, gerade im Neuen Bund? Also schau auf die Angst in der Hinsicht, dass du sie loslässt und aufgibst. Denn sie bietet dir keinen Vorteil. Meine Mutter und ich waren jetzt in einem Fischgeschäft und da war ein junger Mann, ein Verkäufer. Und der sagte ihr dann irgendwie sowas, ja du, ich habe Angst davor. Und Mutti fragte dann, wir müssen doch keine Angst haben. Doch, jeder muss Angst haben, Angst ist wichtig. Und überhaupt, sonst kann man es nicht schaffen, du musst ganz viel Angst haben, sonst machst du Fehler. Und Mutti sagt ihm, ja, ich brauche keine Angst haben, sagt sie dann, ich glaube an Gott. Dann fing dieser Mann total hilflos, ganz laut an zu rufen und zu schreien. Oh Gott, Gott, oh! Er war total Also ja, du hast gemerkt, er wusste jetzt gar nicht, was er damit machen soll. Der hat dann mal so das rausposaunt und sich so ein bisschen überhoben, aber kurz danach wurde er dann ganz still, wo ich daneben stand und sagte, ja, das stimmt mit Gott, das ist wahr, das sollten Sie mal probieren. Dann war er ganz still auf einmal. Menschen wissen das nicht. Menschen glauben tatsächlich, Ängste sind gut. Sie pflegen ihre Ängste leidenschaftlich, über Jahrzehnte. Seine Liebe treibt die Furcht aus. Es ist keine Furcht in der Liebe. Dementsprechend ist unsere wichtigste Handlung, der Liebe Gottes zu glauben. Wenn Gott für mich ist, wer? Vergiss diesen Satz nicht. Er ist für dich heute Morgen. Es ist nicht beantwortbar. Ich mag Fragen, die aus diesem Grund nicht beantwortbar sind. Wenn Gott für dich ist, niemand ist die einzig mögliche Antwort. Kein Name kann da eingesetzt sein. Als Gottes Kinder, schreibt diese Schriftstelle hier uns, sind wir Miterben Christi. Und das ist der Grund, warum wir, wenn wir in ihm sind, alle Verheißungen, auch der alten Bundesbeziehungen, für uns in Anspruch nehmen können. Das ist fantastisch. Der alte Bund war schon großartig in vielen Bereichen. Aber der neue stellt alles in den Schatten, was es je gegeben hat. Galater 3, Vers 29. Betet mit uns für einen neuen Beamer. Mit mindestens der fünffachen Lichtleistung. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung erben. Punkt. Warum schreibt Paulus das? Ist doch viel zu kühn. Wenn wir alle arm sein sollen und nichts haben sollen und nichts bitten sollen, passt das nicht. Oder Galater 5, Vers 6, also ein bisschen weiter hinten. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Glory to God. Halleluja. Bist du begeistert darüber? Oder bist du noch so müde? Das ist so die richtige Gelegenheit, mal Amen zu sagen an so Stellen. Ihr Lieben, die Merkmale des Gesetzes sind Sünde und Tod. Sie haben für unser neues Gesetz keine Bedeutung mehr. Die Tätigkeiten der Liebe Gottes, die in dein und mein Herz ausgegossen ist, das ist bereits passiert, beschreiben heute, wie viel Kraft wir haben. Die Liebe zu Gott definiert sich immer in Werken, die dem Wort Gottes entsprechen. Und die, und das ist wichtig, aus einem demütigen, liebevollen, dankbaren Herzen kommen müssen. Nicht das Werk an sich ist das, was Gott bewegt oder was dich bewegt. Du kannst die tollsten Sachen für Gott tun. Und es kann sein, dass du keinerlei Frucht davon hast, weil du es nur aus Druck und Zwang tust, aus religiösen Gefühlen. Aber wenn du es tust, aus lauter Liebe, aus lauter Vollsein mit diesem Gott, aus sagen, ja, du hast mir so viel gegeben, bitte lass mich dir doch helfen. Es soll so satte Kinder geben, die, wenn dann samstags der Papa sein Auto wascht, bitte lass mich dir doch helfen. Das mag vielleicht nicht jedes Kind tun. Du hast so Kinder, gell, ganz viele. Brauchst dich gar nicht mehr dabei stellen. Wenn mein Herz doch voll Liebe ist, voll Annahme und ich weiß, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, ja, was will ich denn sonst mehr, als zu sagen, Papa, lass mich dir helfen. Ich weiß, dass er mich nicht braucht, er könnte das alles alleine machen. Aber er hat sich ja festgelegt, durch Menschen wirken zu wollen. Und wer bin ich, dass ich dann sagen kann, aber nicht durch mich. Hab keinen Bock drauf. Dann kenne ich ihn vielleicht noch nicht. Hier geschieht es manchmal, dass Christen aus dem neuen Gesetz zurück in das alte gehen. Sie leisten gute Werke, aber nicht aus liebendem Glauben motiviert, sondern aus fleischlichem Motiv. Ich will gesehen werden. Ich schaffe das auch, was Bruder X schafft. Gott liebt mich mehr, wenn ich viel tue. Ich will Anerkennung. Ich will, dass der Pastor mich mag. Ja, seien wir doch mal ehrlich. Sind das nicht Motive, die wir so mal kannten von früher? Vielleicht auch heute noch eine Wirkung haben? Dann möchte ich dich entspannen. Ich möchte sagen, es war alles umsonst, was du aus diesen Motiven getan hast. Es kann sogar sein, dass Menschen sich bekehren daraufhin und trotzdem für dich war es umsonst. Die Werke des Glaubens werden aus Liebe heraus wirksam. That's the point. Das ist der Punkt. Und Liebe muss ich schmecken. Wenn ich mich bekehre zu Christus und bin morgen schon in der Mitarbeiterschaft 20 Stunden die Woche voll dabei, dann frage ich mich, bist du jemals Kind gewesen in Christus? Hast du dich jemals gesund lieben lassen? Hast du dir die Auszeit gegeben oder hast du deine natürliche Person wieder voll mit eingebracht und bist sofort wieder Mrs. oder Mr. Activity? Du, wir brauchen diese Zeit der Kindheit. Und ich sag dir was, wenn du sie verpasst, wirst du sie irgendwann nachholen. Denk an Paulus. Ich erzähle das Beispiel in letzter Zeit einigen Leuten. Dieser starke Apostel. Er machte genau so weiter nach seinem Glauben, wie er vorher von Persönlichkeit eben war. Er hat losgelegt, er ist zu den oberen 10.000 gegangen, er ist in den Tempel gegangen, er hat gepredigt, gelehrt, den Leuten ist um die Ohren gehauen, was er erkannt hat. Alles war wahr, was er gesagt hat. Und die Leute wollten ihn töten dafür. Hass ist entstanden. Weil er tat es nicht aus der Liebe heraus. Und das stelle ich ihm jetzt mal. Er war sehr unreif in vielen Bereichen. Ich bin heute aus manchem Grund froh, dass ich noch lebe, weil ich habe manches ähnlich getan am Anfang. Auch Paulus hatte Leute, die ihn dann da rausgeholt haben. Barnabas holte ihn und führte ihn zurück nach Tarsus und da hat er eine 13-jährige Zwangspause gehabt. Keine Predigt mehr halten dürfen. Ausbildung hat er dann bekommen. Er durfte dann einfach mal lernen, Kind zu sein, sich lieben lassen, sich umsorgen lassen vom himmlischen Vater, vom Heiligen Geist. Und dann, wo das geschehen ist, war dieser Paulus der Mann, der die Welt erzittern ließ. Aber erst dann. Geistliche und fleischliche Werke können identisch aussehen, ja sogar identische Ergebnisse bringen. Identischen Segen. Beispiel. Du spendest uns 1 Million Euro und sagst, das ist die Hälfte für euer neues Gemeindezentrum. Wir alle freuen uns. Es wird uns segnen. Es wird wahrscheinlich viele hundert, vielleicht 1000 Menschen zu Jesus führen letztendlich dadurch, weil wir dieses Zentrum haben und mehr Plätze und mehr Ausrüstung, alles, was wir brauchen. Viele werden das Evangelium hören. Menschen werden sich bekehren, werden körperlich geheilt, seelisch geheilt. Vieles wird passieren, was jetzt schon in einem gewissen Größenrahmen passiert, aber es dann noch viel, viel mehr passieren wird. Du kannst das Geld geben, weil du dem Herrn liebst und sein Werk von Herzen unterstützen willst, weil du es als Vorrecht verstehst, dass du das überhaupt tun darfst. Oder du kannst es auch tun, um Ehre und Dank von Menschen zu bekommen. Oder gar um Einfluss in der Gemeinde zu nehmen, um zu manipulieren. Es gab schon Leute, die kamen zu mir und sagten, ja, wenn das und das geschieht, würde ich dir eine große Summe Geld geben und sage, ich möchte dein Geld nicht haben. Wir sind nicht käuflich. Wir tun genau das, was Gott uns sagt. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer aber gegen uns? Ich möchte noch was lesen aus dem Römer 8. Ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst? Oder Verfolgung oder Hungersnot? Oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halleluja. Das gilt all denen, die Gott lieben. Paulus wusste genau, wovon er schreibt. Er hat all diese Dinge live erlebt. Er hat Verfolgung, Steinigung, Folter erlebt in vielerlei Hinsicht. Er wusste genau, was er sagt. Und wenn der mir sagt, wenn ich in der Liebe zu Gott bin, ist nichts und niemand in der Lage, mich von Christus zu trennen, dann glaube ich ihm. Ich würde ihm das sogar glauben, wenn es nicht in der Bibel steht, weil ich in seinem Leben sehen würde, dass er weiß, wovon er spricht. Und diese Erkenntnis ist für uns sehr wichtig. Ich hoffe und glaube, dass wir das nicht erleben in dieser Form. Wir haben ein Vorrecht, hier in diesem Land zu leben, hier in diesem Land Christ zu sein. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass jemand uns in eine Sektenecke stellt. Und das war es auch schon. Was ist das? Und da schrecken wir vor zurück. Ich kenne doch meinen Jesus. Wie kann ich mich von jemandem irritieren lassen, die diesen Jesus überhaupt nicht kennen können? Sie reden doch nur nach ihrem Intellekt, nach ihrem Sichtbaren, was sie anfassen können. Wir reden nach etwas, was wir erlebt haben und erleben, jeden Tag. Ich habe mal einem Bundeswehrsoldaten gesagt, der mir sagte, du weißt doch gar nicht, ob Jesus da ist. Ich sagte, ich weiß, dass er da ist. Ich rede mit ihm so normal wie mit dir. Und genauso wenig, wie mir jemand sagen könnte, dich gibt's nicht. Das könnte mir heute niemand mehr erzählen, weil ich würde sagen, ich habe mit ihm gesprochen, ich habe ihn gesehen. Ich hatte Gemeinschaft mit ihm. Genauso unmöglich ist es, dass mir jemand sagt, Christus ist nicht real. Es ist unmöglich. Ich kann nicht mehr zurück hinter das, was ich erkannt habe. Ich kann nicht mehr hinter die Erkenntnis zurück, die mein Leben gerettet hat, die mich in jederlei Hinsicht gesegnet und reich gemacht hat. Ich kann nicht. Gott hat dafür gesorgt, dass ich mit meiner Frau heute noch verheiratet bin. Als Nichtchrist wäre ich es bestimmt nicht mehr. Gott hat dafür gesorgt, dass ich meinen Kindern versuche, ein guter Vater zu sein. Von meiner alten Natur her wäre ich eine Katastrophe gewesen. Gott hat dafür gesorgt, dass Familienbeziehungen wieder entstanden sind, wieder neu geformt wurden. Wo ich ohne Gott viel zu unversöhnlich gewesen wäre oder zu stolz oder was auch immer. Wo es nicht gegangen wäre. Wenn es nur das wäre, nur diese drei Punkte, wäre es genug. Aber es ist so viel mehr. So viel mehr, als ich jetzt hier eine Stunde erzählen könnte. Und ich weiß, dass es vielen von euch so geht. Wir vergessen nur manchmal die Segnungen Gottes. Gar nicht mal mit bösem Willen. Es ist gut, sich daran zu erinnern. Sei nur vorsichtig, all diese Wahrheiten einfach nur proklamativ zu verwenden. Du könntest sehr enttäuscht sein dadurch. Dann sagst du vielleicht, der Tod meiner Mutter dient mir ja zum Besten. Aber wenn dann die Liebe Gottes nicht wirklich dominiert in deinem Herzen, dann kann so eine Krise dein Herz bitter und zynisch werden lassen gegenüber Gott. Und dich letztendlich sogar von Gott isolieren. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht Worte des Unglaubens sprechen. Selbst wenn sie sich anhören wie Worte des Glaubens, aber sie sind es nicht, wenn mein Herz nicht dahinter steht. Wir müssen uns erlauben, auf dem Wachstumspfad auch einen niedrigeren Level zuzugeben, als jemand anderes hat. Es ist keine Schande. Es ist Demut. Es ist Ehrlichkeit. Und doch sich natürlich auszustrecken nach mehr. Achte gut auf dein eigenes Herz und präge es. Präge es, indem du das Wort Gottes liest. Indem du keinen Gottesdienst verpasst, wenn es nicht nötig ist. Selbst im Urlaub such dir irgendwo eine Gemeinde in der Nähe. Geh hin, hör das Wort. Wir werden 24 Stunden am Tag beeinflusst von verschiedenen Dingen. Lass nicht zu, dass dir die paar Minuten oder Stunden in der Woche geraubt werden, die du mit Gott verbringst. Nimm dir jeden Tag Zeit, alleine mit Gott zu sein. Das sind absolute Basisprinzipien, die dich hineinführen in mehr von Gott. Hör, wann immer du kannst, hör dir eine glaubensstarke Predigtkassette an. Es gibt so viele gute Botschaften. Wenn du keinen Kassettenrekorder im Auto hast, dann hol dir eine CD oder rüste dein Radio um. Manchmal vielleicht sogar sinnvoll. Füll morgens schon deinen Mund mit Lobpreis. Sing ein Lied. Lese einen Psalm. Muss nichts Langes sein. Aber achte darauf, was, womit du deinen Tag beginnst. Hör dir Lobpreismusik an. Und vor allem sei authentisch. Sei mit Christen zusammen in deinem Alltag. Schau, dass du in einem Hauskreis nicht nur bist, sondern dazugehörst. Dass du Teil dessen bist, Teil dieser Menschen bist. Dass du dein Leben mit anderen teilst und gestattest, dass Gott durch diese Menschen in dein Leben hineinspricht. Es gibt kaum etwas, was mehr bereichert in unserem Christsein. Ich möchte die wichtigsten Verse dieses Römerbrief Kapitel 8 zusammenfassen. Erstens, alles muss dir dienen. Zweitens, Gott ist absolut für dich. Drittens, keine Anklage gegen dich kommt durch. Viertens, nichts kann dich von der Liebe und von der Gnade Gottes trennen, außer du selbst. Fünftens, diese Aussagen gelten all denen, die Gott lieben. Eine der schönsten Bibelstellen, die ich kenne, steht im Psalm 91, die letzten drei Verse. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Es ist eine Besonderheit, dieser Psalm fängt an, vom Psalmist geschrieben und auf einmal kommt die wörtliche Rede Gottes, die letzten drei Verse. Es ist wie eine kleine Antwort Gottes, eine Bestätigung für den Rest des Textes, der vorher kam. Und die einzige Qualifikation, um das zu haben, hänge dich an den Herrn. Wir hängen uns an so viel Zeugs. So viele Dinge, die unser Herz beschäftigen. Durchaus gute Dinge. Aber wo hängen wir letztendlich, wenn all die anderen Dinge gekappt werden? Wo hängen wir dann dran? Ist es der Herr? Ist dieser letzte, dickste aller Fäden der Herr? Oder hängen wir dann an irgendeinem Menschen, vielleicht am Pastor oder an einem Ehepartner oder an den Kindern? Wo hängen wir dran? Wer bleibt übrig, wenn nichts mehr da ist? Das ist eine Frage, die uns helfen kann, einzuordnen, wo wir geistlich gerade stehen. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Wir haben uns drei Punkte angeguckt heute. Wir sind frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Amen. Wir leben jetzt im Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus. Unsere neue Gesinnung ist nicht länger Werke zu tun, um Liebe und Anerkennung zu erlangen. Vielmehr wissen wir uns bedingungslos geliebt. Unser Papa liebt uns. Er steht zu uns, ob wir was leisten oder nie was leisten. Ob wir gesund oder krank sind, ob wir groß oder klein sind, ob wir reich oder arm sind, ob wir stark oder schwach sind, jung oder alt, spielt keine Rolle. Er liebt dich. Und diese Liebe, wenn du sie verstehst, die macht dich satt, die macht dich froh, die gibt dir all das, was du vielleicht von deinem irdischen Vater nicht bekommen hast oder was dir deine Eltern vorenthalten haben, all das kommt da heraus, in dein Herz hinein. Und drittens, alles wird gut, weil Gott gut ist. Wenn wir auf unsere Liebe und unsere bewusste Abhängigkeit von Gott achten, werden unsere Motive richtig sein. Und wir werden alles, was wir brauchen, im Überfluss haben. Ich möchte euch eine kleine Geschichte vorlesen. Die hat mich sehr bewegt und auch meine Frau, wo ich sie vorgelesen habe. Der kleine Skeptiker. Im Bauch einer schwangeren Frau waren einmal 3 Embryos. Es war kein Mitglied der Gemeinde. Einer davon ist der kleine Gläubige, einer der kleine Zweifler und einer der kleine Skeptiker. Der kleine Zweifler fragt: Glaubt ihr eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige: Ja klar, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir dann stark genug sind für das, was uns erwartet. Der kleine Skeptiker: Blödsinn, das gibt's doch nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen? Ein Leben nach der Geburt. Der kleine Gläubige: Das weiß ich auch nicht so genau, aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. Der kleine Skeptiker: So ein Quatsch. Herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das gar nicht, dass es ein Leben nach der Geburt gibt, weil die Nabelschnur schon jetzt viel zu kurz ist. Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende und das Leben ist eine einzige Quälerei und dunkel. Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht, jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen. Mutter, du glaubst an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und wir leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nichts sein. Quatsch, von einer Mutter habe ich ja noch nie was gemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass unser eigentliches Leben erst dann beginnt. Ja, Jesus ist gekommen, um uns von diesem Leben zu erzählen. Nach der Geburt. Und so ähnlich ist es auch mit dem Leben nach der Wiedergeburt. Ihr wisst, dieses Wort ist ein bisschen christlicher Slang. Das bedeutet, dass ich Christus erlebt und angenommen habe als Herr meines Lebens. Und Jesus selbst beschreibt es im Johannesevangelium als wie eine neue Geburt. Das heißt, wir werden nicht mehr neu geboren in unserem Körper, aber unser Geist wird von neuem geboren. Er wird mit all dem ausgestattet, was Gott von Anfang an dafür vorgesehen hat. Wir erleben auf einmal die Nähe. Es ist wie ein Funkgerät oder ein Funkempfänger, der schon immer in uns war, der aber dann angeschaltet wird. Und auf einmal empfange ich das, was schon immer da war. Ich höre Gottes Stimme, ich merke, er ist tatsächlich an mir interessiert, er ist da, er ist für mich, er liebt mich. Er hat seinen Sohn geschickt. Auf einmal verstehe ich all diese bizarren Geräusche, die ich vielleicht bis dahin nur wahrgenommen habe, als jemand, der Jesus noch nicht hatte. Es ist ja nicht so, dass da geistig nichts empfunden wird, sondern das sind ja schon Empfindungen und das Wissen in mir selbst, da ist irgendwas, was größer ist als ich. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Aber ich sage dir heute Morgen, es ist Jesus Christus. Es ist der Vater im Himmel und es ist der Heilige Geist. Es ist der Gott der Bibel, der die Antworten gibt. Ja, das ist wahr. Die Bibel sagt, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass du gerettet werden wirst. Es ist jetzt 15 Jahre her, dass ich in einem kleinen Hotelzimmer in Israel das gehört habe von einem Mann, der mein Großvater hätte sein können. Und er verließ das Zimmer. Ich war allein. Und ich kniete nieder und ich sagte: Herr, wenn es dich gibt, dann bitte, dann will ich dich auch. Denn ich wusste, wenn das wahr ist, dass es den Himmel gibt, dann gibt es auch die Hölle. Wenn es Gott gibt, gibt es auch den Teufel. Wenn es den Teufel gibt, dann bin ich auf seiner Seite. Das alles habe ich verstanden, nicht mehr. Aber es hat gereicht. Und ich würde jetzt gerne mit uns zusammen solch ein Gebet beten, ein ganz einfaches Gebet. Und ich habe vorhin schon gesagt, das Gebet hat überhaupt keine Auswirkung auf dich, wenn du es nicht von Herzen nachsprichst. Also du hast nichts zu verlieren. Okay? Aber wenn du vielleicht heute sagst, dieses Osterfest, das soll meins werden. Du bitte, du musst nie Mitglied dieser Gemeinde sein oder auch nur einen Pfennig hier hineingeben oder einen Cent. Aber vielleicht nimmst du Jesus mit nach Hause heute. Vielleicht merkst du ab heute, dass er tatsächlich da ist, dass er zu dir spricht, dass er dein Herz berührt, dass du Antworten bekommst auf Fragen, die du nie vorher hattest. Erika. Und für den Fall möchte ich das tun. Ich habe den Eindruck, dass es heute dran ist. Erika, du hast ein Wort.
Das. Ich sehe das dritte Mal den Herrn hier vorne stehen mit ausgebreiteten Armen und er sagt, kommt und esst vom Brot des Lebens. Er sagt es mit sehr viel Liebe und es steht nicht der gekreuzigte Herr hier, sondern ein König mit allem Schmuck und allem Glanz.
Amen, Amen. Lass uns zusammen aufstehen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.